Liebe Leute, heute haben wir einen Gast im Studio und das ist ein Spezialist für Gravitationswellen. Und neuerdings können wir Gravitationswellen messen und daraus werden wir eine Menge Neues lernen über das Universum, in dem wir leben. Hallo liebe Leute, heute haben wir einen Gast in unserer Sendung und zwar Herrn Professor Dr. Sascha Skoropka von der Hochschule in Fulda und er ist ein Spezialist für Gravitationswellen. Er hat bis vor 6 Jahren in Hannover gearbeitet an der Universität dort im Department oder im Fachbereich für Physik und Mathematik eben in der Gravitationswellenforschung und war speziell da mit der Laserinterferometrie oder mit Lasern beschäftigt, weil die ganz wichtig sind, um diese Gravitationswellen zu messen. Und heute, also er hatte dann eine ganze Weile eine Firma in der Wissenschaftskommunikation parallel zu dieser Arbeit in Hannover und hat versucht, normalen Menschen die Physik beizubringen. Und deswegen habe ich ihn eingeladen, weil Gravitationswellen, das ist schon ein sehr schwieriges Thema und da muss man jemanden einladen zum Interview, der das dann auch vielleicht verständlich erklären kann. Heute ist er aber an dieser Hochschule in Fulda im Bereich Ökotrophologie und versucht auch dort jungen Menschen die Physik nahezubringen, mit seinem Talent es zu erklären, was schwierig ist. Jetzt kommen wir aber zum Thema Gravitationswellen. Zunächst mal, also unsere ganze Information über das Universum, das kommt eigentlich bisher über elektromagnetische Strahlung. Also alle Sorten von Licht, die Mikrowellenstrahlung, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, sichtbares Licht, das sind diese Sterne und Galaxien und Quasare und natürlich die Röntgenstrahlung. Wenn man das alles zusammenpackt, hat man eigentlich ein sehr gutes Vorstellung von unserem Universum, das Standardmodell. Und was bringt jetzt diese Gravitationswellenastronomie?
Komplementäre Informationen. Also bisher ist es so, das hast du ja völlig richtig gesagt, wir schauen in das Universum, wir gucken in den Himmel mit den Augen oder mit irgendwelchen komplizierten Instrumenten, die in den letzten 100 bis 50 Jahren immer komplizierter geworden sind. Man kann Röntgenastronomie machen, Infrarotastronomie und so weiter und so weiter. Und man sieht eine Menge. Aber viele Dinge sieht man auch nicht. Alles, was nicht leuchtet, kann man nicht sehen. Und um zu verstehen, was Gravitationswellen für eine neue Information bringen, erzähle ich immer ganz gerne das Beispiel von einem Sinfonieorchester.
Ein Sinfonieorchester?
Ja, stell dir vor, du sitzt in einem Sinfonieorchester und hörst nichts. So, also du sitzt da im Publikum, sitzt da drin, beobachtest die ganzen Musikerinnen und Musiker, wie die da fleißig am Spielen sind, mit ihren Instrumenten da irgendwas machen, aber du hörst nichts. Das ist die Situation, die wir im Augenblick haben, wenn wir Astronomie betreiben. Wir gucken in den Himmel, sehen quasi das Konzert des Himmels, sehen irgendwelche Sonnen, Planetensysteme, Sternsysteme, Galaxien, ganz viele tolle Sachen, die da passieren und lernen daraus auch eine Menge. Also stell dir vor, du guckst dann, wie so eine Geigerin da am Fiedeln ist und...
aber hörst nichts.
Du hörst nichts, aber du überlegst dir, aha, das Instrument, was sie bedient, sieht so und so aus und die streicht den Bogen so und so, so und so. Das könnte ungefähr so klingen. Blöd ist nur, wenn die Musiker dir den Rücken zudrehen, ne? Also so, dann, du hörst immer noch meine Stimme, aber du siehst nicht mehr, was sie sagen. Also du könntest nicht von den Lippen ablesen, du kannst nicht sehen, was sie machen.
Ach so.
Und das ist das Spannende bei Gravitationswellen, weil Gravitationswellen übertragen Schwingungen in der Raumzeit, was das ist, werde ich wahrscheinlich gleich nochmal genauer erklären müssen, aber man kann sich das tatsächlich vorstellen, wie das Konzert des Universums zu hören. Normalerweise kann man das ja nicht hören, es gibt ja keine Luft im Weltall, das ist ja Vakuum, aber der Raum selber kann vibrieren, der kann schwingen. Diese Schwingungen sind Gravitationswellen. Die kann man messen und das ist dann die komplementäre Information. Plötzlich kannst du hören, kannst du das Konzert des Universums hören und daraus eine Menge lernen. Und um in diesem Beispiel von dem Konzert zu bleiben, die Information darüber, wie die Leute spielen, wie die Musiker spielen, das kannst du ja auch mit geschlossenen Augen hören. Du kannst ja... Leute, die sich in der klassischen Musik auskennen und da viel Erfahrung haben, die hören ja, ob ein Musiker gut spielt, die hören, ob sich jemand verspielt, die hören auch, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Instrument spielen. Und wenn man in diesem Bild ist, versteht man, glaube ich, ganz gut, warum Gravitationswellenastronomie tatsächlich ein völlig neues Fenster in das Weltall eröffnet.
Ja, aber dann wäre die Frage, wenn man jetzt schon sehr viel Informationen aus der elektromagnetischen Strahlung, aus der Sternbeobachtung hat und eine klare Vorstellung hat vom Urknall und wie das Universum aufgebaut hat, erwartet man denn dann überhaupt neue Informationen? Gibt es denn Unbekanntes?
Also so klar ist die Information vom Universum ja tatsächlich nicht. Also aktuell ist es so, dass wir wissen von ungefähr 4-5% des Universums, was es ist. Also im Augenblick wissen wir von 4-5% des Universums, dass das die Materie ist, die wir kennen. Der Rest ist dunkle Materie, also Materie, die nicht mit elektromagnetischen Wellenwechsel wirkt und negative oder dunkle Energie, wie sie genannt wird. Und da weiß man überhaupt nicht, was das ist. Man vermutet, dass das da ist, weil sonst bestimmte Modelle eben nicht so funktionieren, wie sie funktionieren im Augenblick. Man kann sich das sonst nicht anders erklären. Aber was das genau ist, weiß man nicht. Und Gravitationswellen können eben, das ist die große Hoffnung, Informationen darüber bringen.
Ja, aber was ist denn, wo reichen die denn zum Beispiel weiter als die normale elektromagnetische Strahlung? Also gut, wir haben dann Wellen, das sind Klänge, das ist ein anderer Typus, aber die kommen ja auch von denselben Objekten, die man sehen kann, meinetwegen diese, was ich jetzt gelernt habe, kollabierende schwarze Löcher oder sowas.
Ja, die kannst du aber nicht sehen. Also es gab jetzt ein Bild von einem schwarzen Loch, ich weiß, das war aber sehr, sehr aufwendig, aber normalerweise kannst du schwarze Löcher nicht sehen, weil sie ja eben schwarz sind.
Aber wenn sie kollabieren, da gibt es doch eine riesen Explosion.
Ja, dann gibt es zum Teil Gamma-Ray-Bursts und solche Sachen, aber da musst du schon das Glück haben, dass sie auch genau in deine Richtung strahlen, denn bei so rotierenden Neutronensternen zum Beispiel, die dann solche Strahlungsfontänen, sage ich mal, ausstrahlen, da musst du schon das Glück haben, wie beim Leuchtturm, dass sie genau in deine Richtung strahlen. Das tun aber ganz viele nicht. Okay. Das heißt, diese Objekte kann man gar nicht sehen. Die strahlen aber zum Teil ganz kräftige Gravitationswellen
aus. Kollabierende schwarze Löcher kennt man jetzt schon, da hat man Vorstellungen. Wenn man die jetzt noch mit Gravitationswellen beobachtet, was lernt man denn dann da zusätzlich?
Bisher, also man hat gewisse Theorien davon, gewisse Ideen davon, wie schwarze Löcher aufgebaut sind, was sie für Massen haben, wie das rein spiralisieren abläuft. Das wird dann simuliert.
Also
das
von, dem Kollaps simuliert, selber.
Von dem Kollaps selber.
Aber über das Universum.
Man lernt erstmal ganz viel über den Kollaps und weiß dann, ob die Ideen, die man dazu hat, richtig sind. Also ob die Simulation mit dem Messergebnis stimmt. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information. Und was das Universum selber angeht, hat man sehr viele spannende Aspekte. Der eine Aspekt ist, es gibt eine Idee darüber, wie viele schwarze Löcher es im Universum gibt. Oder in dem von den Gravitationswellendetektoren beobachtbaren Bereich.
Aber du meinst jetzt ganz große, also Quasare oder sowas?
Nicht nur Quasare, sondern überhaupt schwarze Löcher. Also da gibt es ja verschiedene Zusammenstöße, große schwarze Löcher mit kleinen, großes schwarzes Loch mit Neutronenstern und so weiter und so weiter. Man hat eine gewisse Vorstellung von der Verteilung im Weltraum. Und durch die Anzahl der Messungen, und aktuell sind meines Wissens 11 Signale detektiert worden, eins mit einem Neutronenstern und 10 mit schwarzen Löchern, kann man eine Vorhersage, also kann man daraus schließen, ob die Idee der Menge an schwarzen Löchern in dem beobachtbaren Bereich stimmt oder nicht. Einfach anhand der Messungen, die man hat, das ist die eine Sache. Und die zweite ganz spannende Sache, ich vermute, darauf willst du hinaus, ist, wir können durch das elektromagnetische Spektrum nicht den Urknall sehen, sondern nur noch das Nachglühen des Urknalls.
Darauf
wolltest du hinaus. Man sieht, wenn man sich das Weltall anschaut, im Infrarotbereich sieht man dort die sogenannte Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und das ist das Nachglühen des Urknalls, so wird es immer genannt. Und das sind so 200, 300.000 Jahre nach dem Urknall, sieht man dieses Nachglühen. Tiefer kann man nicht reinschauen, weil damals gab es, also bis diese 200, 300.000 Jahre nach dem Urknall, ein vollständig ionisiertes Plasma. Und das ist undurchsichtig für Infrarotstrahlung sowieso. Für jede Art von elektromagnetischer Strahlung ist das undurchsichtig. Wir sehen also das Nachglühen des Urknalls, aber wir sehen den Urknall selber nicht.
Und den können wir mit Gravitationswellen sehen?
Da ist die große Hoffnung, das kann man dann, wenn die
Detektoren... Hat er Wellen gemacht, dieser Urknall?
Naja, also die Vorstellung von einem Urknall als Knall ist natürlich Quatsch, aber der Urknall ist, nach allem, was man sich bisher so überlegt hat, eine sehr schnelle Expandierung des Universums. Und wenn sich etwas sehr schnell ausbreitet, dann gibt es definitiv Wellen und die hofft man dann zu finden. Und anhand der Art und Weise, wie die Wellen aussehen, also die Form der Wellen, quasi der Klang des Instrumentes, ne? Wenn wir bei diesem Sinfonieorchester bleiben, jedes Instrument hat einen unterschiedlichen Klang und aus dem Klang kannst du dann Rückschlüsse ziehen, das ist ein Kontrabass, das ist eine Geige, das ist eine Trompete, kannst du eben aus der Form der Wellen, die wir messen mit Gravitationswellendetektoren, etwas über die Objekte aussagen.
Okay, also ich war jetzt nicht so beeindruckt von diesen kollabierenden schwarzen Löchern, wo man zum ersten Mal tatsächlich diese Gravitationswellen nachgewiesen hat, weil Einstein hat sie ja vor langer Zeit vorhergesagt und wenn man sie jetzt gefunden hat, das finde ich jetzt noch nicht, aber wenn man die Gravitationswellen vom Urknall fände, da braucht man aber andere Instrumente, oder? Also, weil das sind doch ganz lange Wellen, würde ich mal nehmen.
Ja, also das ist schon beeindruckend, wenn man überlegt, dass es 100 Jahre gebraucht hat, bis man diese Wellen messen kann.
Das ist
schon
neue Physik.
da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Also wenn man eine Theorie, wenn man eine Theorie bestätigen kann, die, die 100 Jahre da ist und das so ein experimenteller Nachweis ist, wo viele nie geglaubt haben, dass das möglich ist, dann ist das schon eine tolle Sache.
Ich finde aber den Urknall wichtiger. Aber dann, okay, aber,
du willst auf den Urknall, der Urknall.
Nein, der macht Wellen. Also das habe ich auch, dachte ich mal. Also, oder?
Ja, bestimmt.
Ja, und wenn man die findet, dann ist das eine unabhängige Bestätigung des ganzen Standardmodells, was ja deutliche Lücken hat, zum Beispiel eben diese Inflation und solche Sachen.
Ja, aber auch die anderen Aussagen über die Verteilung der Masse im Weltall, über die Verteilung der schwarzen Löcher, auch das sind Bausteine, die bei der Standardtheorie durchaus helfen können. Ja, ja. Und wenn es gut läuft und der erste Gravitationswellendetektor im Weltraum installiert wird, der Plan ist im Augenblick 2034, soll LISA im Weltraum sein, ein riesengroßer Gravitationswellendetektor. Der wird dann in der Lage sein, weil der eben sehr, sehr niedrige Frequenzen messen kann, auch Gravitationswellen von eventuell Strings zu messen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn es die denn gibt. Das wäre dann ein sehr spannender Nachweis. Man hofft, Signale vom Urknall zu messen und anhand der Struktur der Signale, der Wellenform der Signale, etwas darüber aussagen zu können, ob es zum Beispiel die Inflation wirklich gegeben hat, also eine ganz, ganz schnelle Ausdehnung des Universums zu Beginn, wie sie stattgefunden hat und all diese Fragen. Man hofft, Antworten darauf zu finden.
Also das wäre dann wirklich Astronomie mit Gravitationswellen, die dann allerdings riesengroße, also die Spektrometer sind dann im Weltall, also dieses LISA. Wie groß ist das denn?
Früher war es geplant, dass es drei Satelliten sind, die 5 Millionen Kilometer voneinander entfernt sind jeweils.
Ziemlich groß.
Also die könnten, also quasi würde die Sonne da reinpassen. Ne? Wenn man sich vorstellt, ein großes Dreieck gleichzeitig, 5 Millionen Kilometer Abstand, da würde die Sonne dazwischen passen und die fliegen dann auf einer Bahn hinter der Erde hinterher. Das Ganze ist dann aber eingestampft worden, damals vor Größenordnung 10 Jahren ist das Budget stark zusammengestrichen worden und jetzt ist eine andere Konfiguration geplant, die ein bisschen kleiner ist, da weiß ich die Daten jetzt aber nicht aus dem Kopf, das aber ist keine ESA-Mission, aber im Weltall.
Eine ESA.
Und die Idee ist, wie gesagt, dass man eben dort bei sehr niedrigen Frequenzen misst, weil das Problem auf der Erde ist, die Gravitationswellendetektoren auf der Erde können nur bis runter zu einem Hertz messen und die Signale darüber, weil die so empfindlich sind, dass sie einfach durch alles gestört werden. Also eine Anekdote, die immer gerne erzählt wird, selbst das herabfallende Laub am Ende der Interferometerarme stört die Empfindlichkeit der Detektoren.
Also
durch das Aufbau und durch die Gravitation, die ein Laubblatt ausübt auf die Spiegel. Die sind halt so empfindlich, um diese Gravitationswellen messen zu können, dass die eben, ja, die Hauptaufgabe besteht im Augenblick eigentlich darin, die ganzen Störungen irgendwie rauszufiltern.
Ja. Also zunächst mal noch zum Grund zur Physik. Also wieso ist das überhaupt eine Welle? Also der leere Raum Welt. Also ich verstehe ja durch die Relativitätstheorie, wenn ich eine Masse, die ja den Raum krümmt, einfach mal an eine andere Stelle setze, dann breitet sich diese Veränderung des Gravitationsfelds nur mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, im Gravitationsfeld läuft dann so eine Verbiegung. Aber um eine Welle zu machen, braucht man ja eine Rückstellkraft. Und wie kann man sich das denn vorstellen, dass der Raum wirklich so eine elastische Gummimatte ist?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, warum das so ist, aber offenbar ist es so. Mhm. Das muss man vielleicht noch kurz erklären. Einstein hat Gravitation so erklärt, dass das eine Eigenschaft von Raum und Zeit ist. Also alle anderen Physiker vorher, Newton zum Beispiel, der mit dem runterfallenden Apfel und der Kraftgeschichte, der hat postuliert, es gibt Kräfte zwischen Planeten. Ne? Also es gibt sowieso Gravitation, das ist eine Kraft, die wirkt überall. Und Mond und Erde werden dadurch auf der Bahn gehalten, dass es eben eine Kraft gibt zwischen den beiden. Was aber diese Kraft ist, konnte Newton nicht erklären. Und da hat Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie eben den Ansatz gemacht, der sehr erfolgreich ist. Ob er nun wirklich mehr eine Erklärung ist, ist eine andere Frage. Aber der hat nicht gesagt, dass eine Kraft zwischen den Objekten wirkt, sondern er hat gesagt, Gravitation ist eine Eigenschaft von Raum und Zeit. Die Raumzeit wird gekrümmt durch das Vorhandensein einer Masse.
Ja, nur gekrümmt, das ist ja noch nicht elastisch. Für elastisch braucht man irgendwie eine Rückstellkraft, wie eine Feder.
Ja, aber wenn der Raum vorher flach war und du dann eine Masse reinlegst und er dann gekrümmt wird, dann steckt das ja schon irgendwie drin, dass es ja eine Kraft geben muss, die den Raum flach
macht. Also dieses
Gummimattenmodell.
Modell, wo dann die Kugel das so krümmt.
Genau. Wobei das wirklich nur ein Modell ist, weil es ist die vierdimensionale Raumzeit, die da gekrümmt wird. Das kann man sich nicht so einfach vorstellen.
Nee,
aber so den ersten Ansatz, den man da haben kann, ist eben diese Krümmung von so einer Gummimatte. Und da kann man sich auch vorstellen, wenn da so ein dicker Klotz, so eine Sonne in der Mitte ist, oder die Erde von mir aus, weil wir jetzt gerade über Erde und Mond gesprochen haben, die krümmt den Raum, krümmt diese Gummimatte. Und wenn man den Mond sich als Kugel vorstellt, der drumherum rollt, dann rollt diese Kugel durch die Krümmung des Raumes eben um die Erde rum.
Aber das bedeutet doch, dass der Raum oder die Raumzeit Substanz hat. Sonst wird das mit einer Gummimatte verglichen. Es ist nicht einfach nur nichts, sondern es ist was da gekrümmt wird.
Die Substanz ist da, glaube ich, ein schwieriger Begriff. Also der Raum hat eine Struktur.
Aber Energie hat er.
Ganz offensichtlich hat er Energie und er hat Struktur. Und diese Struktur wird durch das Vorhandensein von Masse verändert. Ja. Ob diese Struktur jetzt eine Substanz ist,
naja, wenn es Energie
Masse
ist,
selber,
ist es auch Masse.
Ja.
Also es ist jedenfalls nicht einfach nichts, sonst könnte es ja auch gar nicht gekrümmt werden.
Ja, das aber was es genau ist, weiß ich tatsächlich nicht.
Das wissen wir nicht.
Nein. Nee. Okay. Und wir wissen halt, dass der Raum gekrümmt wird. Das funktioniert wunderbar.
Aber.
Und da gibt es eine, muss es eine Rückstellkraft geben, durch was die kommt, weiß ich auch nicht. Aber das Ganze führt dann eben zu einer Wellenausbreitung.
Gut, und die ist schwer zu messen. Warum hat es ungefähr 100 Jahre gedauert? Einstein hat es wann vorhergesagt, 1920, 1925?
Also in der Größenordnung. Also er hat 1916 die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht und das aus dieser Gleichung, die diese Form der Raumkrümmung beschreibt, eine Welle herauskommt, also dass diese Gleichung dazu führt, dass es eine Wellengleichung
gibt. Mathematisch.
Mathematisch, das war relativ schnell klar.
Also.
Und dann hat man sich natürlich auch überlegt, wie stark diese Wellen sind. Ne? Und also vielleicht müsste man erst sagen, wie äußern sich eigentlich diese Wellen? Gravitationswellen äußern sich dadurch, der Raum wird gekrümmt und man kann das dadurch messen, dass man sich, man kann sich vorstellen, dass ein Kreis kurz zu einer Ellipse verformt wird, und zwar zu einer stehenden und zu einer liegenden Ellipse. Das sind sogenannte Quadrupolwellen. Also das ist wie so ein Hula-Hoop-Reifen, an dem man so hin und her wackelt. So muss man sich das vorstellen. Also wir würden, wenn jetzt eine Gravitationswelle durch uns durchgeht, was die ganze Zeit passiert, kurzzeitig gedehnt und gestaucht werden.
Okay.
Oder lang, je nachdem, was es für eine Frequenz hat. Mhm. Und ja, das kann man im Grunde genommen messen. Man kann einfach diese Stauchung messen. Das Problem ist nur, die Gravitationswellen sind von ihrer Auswirkung so gering, weil der Raum so unglaublich steif ist, dass man, das ist sehr ambitioniert, das zu messen. Ein Beispiel, eine sehr starke Gravitationswelle von einem explodierender Sonne, einer explodierenden Sonne, also eine Supernova zum Beispiel, die in einem sicheren Abstand ist, einige hundert Lichtjahre entfernt, tausend Lichtjahre entfernt oder sogar noch mehr, die erzeugt Gravitationswellen in der Größenordnung von 10 hoch minus 23.
Ja, das ist wahrscheinlich wenig, aber das kann man sich jetzt nicht so richtig vorstellen.
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich fange jetzt auch nicht mit Millionen, Milliarden und sonst was an, sondern das reicht auch nicht. Sondern es ist tatsächlich so, wenn man den Abstand Erde-Sonne nimmt, das sind ungefähr 150 Millionen Kilometer, also relativ viel, auch das kann man sich eigentlich schon nicht mehr vorstellen, aber es glaubt jeder, dass das weit ist, dann wird dieser Abstand durch diese sehr starke Gravitationswelle um den Durchmesser eines Wasserstoffatoms gedehnt und gestaucht.
Okay.
Also nichts.
Da kann man sich vorstellen, dass das eine Weile gedauert hat, bis wir das messen konnten.
Auf der Erde ist das das Tausendstel eines Proton-Durchmessers, wenn man eine kilometerlange Messstrecke hat. Und dass das aufwendig ist, das zu messen, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Und es brauchte ganz, ganz viel Technologie, um überhaupt dahin zu kommen. Deswegen auch Laserentwicklung, du hast ja erzählt, ich habe an der Laserentwicklung gearbeitet. Ein ganz wichtiges Instrument, was man braucht, quasi das Lineal, um diese Entfernung zu messen, ist Laserinterferometrie. Also da wird mit einem Laser, werden zwei Längen verglichen, die rechtwinklig zueinander stehen. Zwei Arme, die Längen zweier Arme verglichen, die rechtwinklig zueinander stehen. Die Laserstrahlen laufen diesen beiden Armen entlang. Und was man im Grunde genommen misst, vereinfacht gesagt, ist der Laufzeitunterschied. Der ist natürlich winzig klein bei diesem Abstandsunterschied, aber durch besonders stabile Laser, durch besonders hohe Intensitäten, durch besonders gut reflektierende Spiegel, durch eine besonders ausgefeilte Messtechnik und so weiter und so weiter und so weiter, kann man das dann schließlich machen.
Ich hätte noch zwei abschließende Fragen. Und zwar erstmal, es gibt diesen Film Interstellar. Und
ja.
Da ist ein bisschen Physik drin in diesem Hollywood-Streifen.
Ziemlich viel Physik.
Ja, die nicht so ganz falsch ist, aber da wird die große Vereinigung der großen, beiden großen Standbeine der Physik, das ist die allgemeine Relativitätstheorie, diese Gravitationswellen von Albert Einstein und die Quantenmechanik. Und die Quantenmechanik, die beherrschte die Welt des ganz Kleinen. Und bisher sind diese beiden Theoriemodelle eigentlich vollkommen getrennt. Die passen gar nicht zusammen.
Ja, mathematisch völlig unvereinbar.
Ja, und die Zeit ist in der Quantenmechanik ein Parameter, währenddessen sie bei Einstein gekrümmt wird. Und gibt es eine Chance, mit diesen supersensiblen Instrumenten, die ja ganz kleine Abstände, Protonabstände messen, dass man da vielleicht eine Idee bekommt, wie man diese beiden bisher vollkommen getrennten Modelle, die aber zusammenpassen müssen, dass man das Problem löst, die große Vereinheitlichung?
Also die Hoffnung ist ja, dass durch den Gravitationswellendetektor im Weltall tatsächlich Strings nachgewiesen
werden. Oh, Strings, ja.
Das wenn es sie denn gibt, was wir ja, das wissen wir nicht. Das ist ja eine Theorie, die im Augenblick an der intensiv gearbeitet wird, aber die man messtechnisch im Augenblick noch nicht verifizieren kann. Und damit ist es ja eine Theorie, die so ein bisschen im luftleeren Raum schwebt, weil das eine Theorie in der Physik ist nur dann wirklich eine gute Theorie oder eine sinnvolle Theorie, wenn man sie experimentell nachweisen kann, wobei das eine große Diskussion in der Community ist.
Falsifizierbarkeit.
Die Falsifizierbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Also,
da wäre man eventuell in der Richtung unterwegs. Das finde ich jetzt aufregend,
muss ich sagen. Das ist spannend, das ist tatsächlich sehr spannend. Und wenn man dann Strings misst oder eben auch nicht, hätte man ja eine Aussage darüber, in welche Richtung es weitergehen kann.
Ja, genau.
Von daher kann das, oder nicht kann, von daher ist das in jedem Fall sehr, sehr spannend.
Ja, da ist die letzte Frage für den Alltag, wenn wir jetzt solche Forschung machen, die jetzt nicht so ganz billig ist. Ja? Und wir kriegen vielleicht diese große Verallgemeinerung hin und verstehen endlich den Rückenschlag von allgemeiner Relativitätstheorie zur Welt des ganz Kleinen, also Quantenmechanik. Und hat das eventuell Konsequenzen? In dem Film wird dargestellt, dass wir die Zeit beherrschen und auch interstellare Reisen machen könnten, also neue Energiequellen erschließen. Ist sowas Science-Fiction-mäßiges überhaupt denkbar, wenn man jetzt so einen neuen Ansatz hat? Ja, sag nicht nein!
Das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist so ein bisschen Kaffeesatzlesen. Also, die kann ich nicht so einfach beantworten, die Frage.
Ja.
Denkbar ist alles, ja. So, Science Fiction ist in vielen Bereichen Realität geworden. Wenn wir an Star Trek denken, damals diese Klappdinger, Scotty, beam me up, das Beam funktioniert immer noch nicht, aber ganz viele andere Dinge, die in Star Trek Ideen waren, die gibt es heute. Also von daher, denkbar ist ganz, ganz viel. Das ist eben das Spannende bei der Grundlagenforschung. Man weiß nie, wo man landet. Man weiß nie, ob etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Und mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang ist immer der Laser. Als damals die ersten Laser entwickelt wurden, übrigens auch eine Erfindung, ist jetzt der falsche Begriff, die theoretischen Grundlagen dafür hat Albert Einstein geschaffen. Und die ersten Laser wurden in den 50ern umgesetzt. Und als die ersten Laser entwickelt wurden, war das eine Spielerei für Physiker. Keiner hat damals absehen können, dass es heute ein Multimilliardenmarkt ist. Und Laser sind aus der alltäglichen Anwendung überhaupt nicht wegzudenken. Ich habe jetzt keine Idee, ob Gravitationswellenastronomie uns unser tägliches Leben bestimmen wird. Meine erste Vermutung ist nein, aber damals haben auch ganz viele Leute sich nicht vorstellen können, dass Laser so Einzug in den Alltag halten, wie sie das heute tun. Also man weiß es nicht.
Ja.
Und das ist ja das Spannende an der Grundlagenforschung. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen einen Hauch von Science Fiction aus diesen Gravitationswellen heraus. Also es läuft einem kalt den Rücken runter. Oder heiß, ja, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt Gravitationswellen wirklich nachweisen, das ist erstmal nicht so aufregend.
Das
aber
was
wir damit machen könnten, also Stringtheorie überprüfen und solche Sachen, das würde eventuell unsere Vorstellung von der Raumzeit und dem Universum drastisch erweitern und vielleicht ganz neue Möglichkeiten, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann, doch ermöglichen. Also mal sehen. Und das ist eine Vision, die mich wirklich begeistert, muss ich sagen. Also an dieser Stelle möchte ich Jens Korupka danken für diesen wunderbaren Einblick in diese eine anschauliche Einführung in dieses sehr, sehr schwierige Metier der allgemeinen Relativitätstheorie. Und noch schwieriger ist die experimentelle Realisierung. Vielen Dank, Sascha.
Danke.
Und Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier auf Like und wenn ihr weitere Episoden sehen wollt, dann findet ihr die hier.